Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Wir sind jetzt auf der Rehwiese, eine grüne Lunge mitten in Berlin. Es nieselt leicht. Es ist einer dieser Flecken, die man in Berlin ja überall hat. Es gibt überall irgendwelche Parks. Und die Leute gehen dann immer lang und sagen, na, guck mal, hier ist ja alles voll Unkraut, die müssen mal wieder mähen. Was sagst du?
Ja, können wir gleich stehen bleiben. Guck mal, du stehst auf dem Unkraut. Hier.
George Brasch, Heilpraktiker und Phytotherapeut, also Pflanzenheilkundler.
Und das ist der Breitwegerich und das ist ein sehr, sehr gutes Heilkraut. Das ist sehr gut für die Ohren und für die Blase zu benutzen. Und die meisten Menschen wissen das nicht.
Gute Unkräuter, Ergänzung oder Konkurrenz für die Pharmaindustrie. Von Elmar Krämer.
Spitzwegerich kennt man noch für die Lunge so ein bisschen. Ne? Das gibt es da, Spitzwegerich, Sirup, Saft für Kinder und sowas alles. Aber der Breitwegerich, also sehr verwandt, klappt total gut eben, wenn man, wie gesagt, Ohrprobleme hat, Mittelohrentzündung oder Blasenprobleme, ist das so ein Klassiker. Wird schon seit 2000 Jahren verwendet.
Und was macht man dann mit dem?
Man sammelt den, trocknet den und macht dann Tee draus.
Überall auf der Welt haben Pflanzen in der Heilkunde eine lange Tradition. Und das nicht nur aufgrund ihres Vitamin- und Nährstoffgehalts. Gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen, sagt der Volksmund. Nach Zahlen des Worldwide Fund for Nature, WWF, gibt es rund 60.000 Heilpflanzen auf der Welt. Das Bundesamt für Naturschutz schätzt 70.000. Über 400 Heilpflanzen gibt es allein in Deutschland. Doch heutzutage kennen und nutzen wir die wenigsten davon. Salbei, Thymian, Minze, Kamille, vielleicht noch Arnika. Doch was ist mit Brennnessel, Löwenzahn oder eben Breit- und Spitzwegerich? In jedem Park und Garten wachsen wirksame Heilpflanzen. Oft werden sie aber als Unkraut weggeschnitten oder ausgerissen. Empirisches Wissen wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Doch seine Bedeutung scheint durch die moderne Medizin zurückgedrängt worden zu sein. Dennoch sind Heilpflanzen schon immer ein ständiger Begleiter des Menschen.
Mit jedem Schritt und Tritt, welchen wir in der herrlichen Gottesnatur machen, begegnen wir immer wieder neuen Pflanzen, die für uns höchst nützlich und heilbringend sind. Sebastian Kneipp in seinem Buch Allerhand Nützliches für Wasser, Kur und Lebensweise aus dem Jahre 1898.
In ägyptischen Grabstätten wurden ebenso Heilpflanzen gefunden wie in einem Lederbeutel von Ötzi, der 1991 in den Ötztaler Alpen entdeckten, ca. 5000 Jahre alten Gletschermumie. Nicht nur in China und Indien sind Heilkräuter seit jeher und ungebrochen eine wichtige Stütze in der Behandlung von Krankheiten. Immer wieder geraten bestimmte Pflanzen aus den Annalen der Heilkunde unterschiedlicher Länder und Regionen ins Rampenlicht der weltweiten Öffentlichkeit. Seit der Corona-Pandemie beispielsweise ist die Nachfrage nach sogenanntem Zistrosentee, also Kräuteraufgüssen getrockneter Zistrosenblätter, enorm gestiegen.
Die Blätter der Zistrose werden vor allem im Mittelmeerraum traditionell als Hausmittel bei Erkältungen, Entzündungen im Mund- und Rachenraum, Magen-Darm-Problemen, Neurodermitis und vielem anderen eingesetzt.
Auch Artemisia annua, eine Pflanze, die in der traditionellen chinesischen Medizin eine wichtige Rolle spielt, erfährt eine Renaissance. Sie ist heute eine der wissenschaftlich bestuntersuchten Heilpflanzen der Welt. In China gibt es seit über 2000 Jahren Aufzeichnungen über die Wirkung der Pflanze. Der Gründer der chinesischen Qin-Dynastie soll ihr sein Leben verdanken.
Kaiser Qin Shi Huangdi fühlt sich nicht wohl, als er von einer seiner Reisen zurückkehrt. Schlappheit, körperliches Unwohlsein und steigendes Fieber plagen den Kaiser. Sein Hofarzt soll ihn heilen. Er stellt einen Extrakt aus Qingguao, einjährigem Beifuß, her. Kurz nach der Einnahme sinkt das Fieber.
Man geht davon aus, dass der chinesische Kaiser Malaria hatte. Die Aufzeichnungen seines Hofarztes sind heute ein Teil der traditionellen chinesischen Medizin. Ab Ende der 1960er Jahre dienten sie der chinesischen Pharmakologin Tu Youyou als Grundlage für ihre Forschung. Ihr gelang es, das sogenannte Artemisinin, einen von mehreren hundert Wirkstoffen der Pflanze, zu isolieren und zu einem Medikament zu verarbeiten. 2015 erhielt sie dafür den Medizin-Nobelpreis.
Welcoming Dr. Tu, who will present her Nobel lecture, Artemisinin, a gift from traditional Chinese medicine to the world.
Artemisinin ist heute Hauptwirkstoff einiger Medikamente gegen Malaria. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung bezeichnet es in einer Veröffentlichung als Extremwirkstoff. Auch bei Erkältungssymptomen, Coronaviren, bestimmten Krebsarten, Borreliose und vielem mehr wird eine Wirkung sowohl des extrahierten Artemisinins als auch Auszügen der Pflanze Artemisia annua, zum Beispiel in Form von Tee, beschrieben.
Die digitale Datenbank der National Library of Medicine der Vereinigten Staaten von Amerika, PubMed, führt rund 1500 wissenschaftliche Artikel und Studien zu der Pflanze auf, davon über die Hälfte neueren Datums.
Schönen guten Tag.
Das Emanuel-Krankenhaus in Berlin. Eine der ersten Adressen, wenn es ums Heilen mit der Kraft der Natur geht. So ist auch der Titel eines Buches von Professor Andreas Michalsen. Er ist Chefarzt der Abteilung für Naturheilkunde des Krankenhauses und Professor für klinische Naturheilkunde an der Berliner Charité. Der Facharzt für innere Medizin und promovierte Kardiologe ist neben der Schulmedizin bereits in frühester Kindheit auch mit der Naturheilkunde in Berührung gekommen. Denn schon sein Großvater hatte sich als Arzt damit beschäftigt. Ebenso sein Vater, der als einer der ersten Ärzte in Württemberg Anfang der 1960er Jahre von der Ärztekammer die Zusatzbezeichnung Naturheilverfahren bekam. Da liegt es also nahe, dass auch Andreas Michalsen zu einem überzeugten Mittler zwischen der Schulmedizin und der Naturheilkunde wurde.
Es gibt diese wirklich nicht sinnvolle Aufspaltung, diese Trennung, dass man sagt, das ist knallharte Schulmedizin, technische Medizin und das ist Naturheilkunde, die ist ja nicht richtig erforscht. Das ist ein bisschen eine Folge der natürlich an sich wunderbaren Verwissenschaftlichung der Medizin, die wir jetzt über 100 Jahre oder noch mehr erlebt haben. Und in der Naturheilkunde, da wurde erst sehr spät angefangen zu forschen, weil es natürlich auch keine großen Konzerne oder Firmen gab, die da die Forschung finanziert hätten.
Die Trennung zwischen Naturheilkunde und konventioneller Schulmedizin gründet demnach mehr auf wirtschaftlichen Interessen als der Skepsis gegenüber einem zumindest ergänzenden Einsatz von Heilpflanzen und anderen Verfahren der Naturheilkunde.
Aber ich denke, das ist heute nicht mehr zeitgemäß. Wir zum Beispiel hier bei uns am Krankenhaus, wir setzen immer beides in Kombination ein. Natürlich, wenn wir ein wunderbares Medikament haben, dann freuen wir uns alle darüber oder ein Herzkatheter gut wirkt. Man kann aber auch, bevor man Spritzen gibt oder eine Operation macht, auch Kohlblätter um ein schmerzendes Kniegelenk wickeln und man kann mit Boxhornklee auflagen oder Leinsamen umschlägen oder was auch immer, sehr viel kleine Heileffekte erzielen.
Die Domäne der Naturheilkunde sind laut Andreas Michalsen chronische Erkrankungen und Infekte wie zum Beispiel Erkältungen. Nicht aber die Akut- und Notfallmedizin.
Die Akutmedizin vom Herzinfarkt bis zum Magendurchbruch und vom Unfall, da braucht man keine Pflanzenheilkunde, das ist relativ klar. Ne? Während bei den chronischen Erkrankungen ist ja auch die Not groß, weil da gibt es natürlich zwar auch eine wunderbare Medizin, aber diese wunderbare Medizin ist auf den zweiten Blick dann doch nicht ganz so erfolgreich, wie man es sich wünscht. Meistens werden die Erkrankungen nicht geheilt, sondern nur kontrolliert, man hat viele Nebenwirkungen. Schmerztherapie beispielsweise. Ne? Und wenn man da eben, sagen wir mal, bei einer schmerzhaften Arthrose oder einem Schmerzsyndrom mit Kohlwickel, mit Kurkuma oder mit Ingwer oder solchen Sachen auch Schmerzlinderung erzielen kann, ist das einfach toll.
In einem seiner Bücher zitiert Andreas Michalsen den ehemaligen Präsidenten der amerikanischen Hochschule für Kardiologie, Kim A. Williams, der in Bezug auf den Umgang der modernen Medizin mit chronischen Erkrankungen ein sehr plastisches Bild zeichnet.
Wenn ein Waschbecken bei voll aufgedrehtem Wasserhahn überläuft, gibt es zwei Möglichkeiten, Schlimmeres zu verhindern. Man kann mit Mopp und Eimer beginnen aufzuwischen, Symptome lindern. Oder man dreht den Wasserhahn zu. Das ist Ursachenbekämpfung.
Beides hat seine Berechtigung und den besten Erfolg gibt es, wenn auch beide Möglichkeiten genutzt werden. Michaelsen plädiert für den Blick über den Tellerrand und zurück in die lange Geschichte, in der vor dem Siegeszug der pharmazeutischen Medizin auf Pflanzenstoffe und die Heilkraft der Natur gesetzt werden musste.
Als eine der ältesten medizinischen Schriften gilt der sogenannte Papyrus Ebers, der 1873 von dem deutschen Ägyptologen Georg Ebers in Luxor gefunden wurde. Darin finden sich Rezepte für Pflanzenanwendungen bei Darmerkrankungen, Augenleiden, Hautproblemen und vielem mehr.
Das Wissen über Heilkräuter und Pflanzen und die Naturheilkunde sollte heute als Partner der Schulmedizin gelten, findet Andreas Michaelsen und plädiert deshalb auch dafür, die sogenannten Unkräuter für den Heilungsprozess mitzubedenken.
Eigentlich gibt es in der Naturheilkunde jetzt Unkraut, diese Bezeichnung nicht. Ne? Es gibt natürlich Kräuter, die können auch giftig sein, das muss man auch sagen. Ne? Aber letztlich hat jedes Kraut schon seinen Platz oder gegen jede Krankheit wächst ein Kraut, wie es ja auch so in der Volksmedizin heißt. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber da ist schon was Wahres dran. Selbst so ein Breitwegerich, der zwischen den Terrassensteinen da wächst, damit kann man entzündungshemmende Umschläge machen, wenn ein Gelenk schmerzt. Also da gibt es wirklich eigentlich für alles doch auch eine beschriebene Wirkung.
Das Löwenzahn, ne? Ist auch eine unserer ganz alten Heilpflanzen. Wir benutzen die Wurzel und die Blätter zusammen. Wurzelzeit ist immer im Herbst zum Graben. Also wenn das oberirdische Kraut zurückgeht, gehen die ganzen Wirkstoffe in die Wurzel rein. Also wir sammeln beides und im Frühjahr eben die Blätter. Daraus macht man dann auch wieder einen Tee. Und das ist natürlich eine sehr, sehr gute Pflanze. Einerseits für die Verdauung, weil Bitterstoffe drin sind. Weil wenn du die schon mal gegessen hast, ne, die Blätter, weißt du, dass sie bitter schmecken. Da ist ja Milchsaft führend auch der Löwenzahn. Und das sind eben Bitterstoffe und die regen die Verdauung an. Eine Galleproduktion, Magensaftproduktion. Aber es sind auch Stoffe drin, die sehr, sehr gut für die Diurese sind. Also die Niere anregen, eine bessere Durchblutung machen in der Niere. Und alle Stoffe, die ausgeleitet werden, müssen besser rauskommen.
Da sich chronische Erkrankungen meist über einen längeren Zeitraum entwickeln, hat das auch Folgen für den Heilungsprozess, sagt Professor Michaelsen. Nicht selten muss er deshalb seinen Patienten im Umgang mit der Pflanzenheilkunde zur Geduld raten.
Diese Heilwirkungen, das muss man auch sagen, die sind jetzt nicht enorm. Das kann man jetzt nicht mit einem starken Medikament immer vergleichen. Aber in der Summe ist es schon eine schöne Apotheke der Natur.
Heilpflanzen enthalten, ebenso wie pflanzliche Arzneimittel aus der Apotheke, meist eine komplexe Mischung zahlreicher Wirkstoffe. Sie sind sogenannte Vielstoffgemische, die in der Pharmakologie als Multitarget bezeichnet werden. Synthetisch hergestellte Arzneimittel setzen hingegen in der Regel auf nur einen Monotarget oder wenige Wirkstoffe. Für deren Zulassung sind aufwendige Studien notwendig und zudem muss die Wirkung des Medikaments in gleichbleibender Qualität nachgewiesen werden. Eine Tablette wirkt oft nach wenigen Minuten. Eine Pflanze durch ihre vielen, meist niedriger dosierten Wirkstoffe langsamer, aber weiter gefächert. So werden die verschiedenen Wegerich-Arten in der Naturheilkunde in vielen Einsatzbereichen genutzt. Das Wissen darum ist aber nicht mehr verbreitet. Wer will schon auf die Wiese gehen, wenn er in der Apotheke umgehend das richtige Medikament bekommt? Heilpraktiker und Phytotherapeut George Brasch ist regelmäßig mit Interessierten in Wiesen und Wäldern unterwegs und erklärt Pflanzen und Pilze und ihre Wirkung. Bei YouTube betreibt er den Kanal George's Pflanzenwelt, mit dem er Lehrerinnen, Erzieher, Ärztinnen, Apotheker, Heilpraktikerinnen und interessierte Laien für heimische Heilpflanzen sensibilisieren möchte. Zum Beispiel auch für den Breitwegerich.
Siehst du, das verändert dann gleich die Sicht. Hier laufe ich jeden Tag lang, wenn ich von der Kita komme. Wahrscheinlich sehe ich das nachher mit anderen Augen. Jetzt fängt es schon an. Genau. Aber was sind denn die Wirkstoffe da drin?
Na, das sind also überwiegend sind es Iriduide. Das ist jetzt eine spezielle Gruppe in der Pharmakologie. Kommt ursprünglich aus den Ameisen, hat man bei der Ameise entdeckt. Myrmex iriduides, eine australische Ameise. Und die Inhaltsstoffe werden immer nach der Erstentdeckung benannt. Also wenn Pflanzenstoffe in Pflanzen entdeckt wurden, heißen sie meistens ähnlich wie die Pflanze sind. Also hier sind die Iriduide eben von den Ameisen entdeckt, sind aber natürlich auch in der Pflanzenwelt weit verbreitet, von Baldrian, Teufelskralle. Also in ganz vielen Sachen sind die Iriduide drin, und Olivenblätter, Fieberklee. Diese Stoffe haben eine antibakterielle Wirkung, eine antivirale Wirkung. Genauso eben wie im Spitzwegerich auch. Da sind sie ein bisschen höher noch. Und Spitzwegerich kennen wir ja auch sehr, sehr gut, wenn man den, ne, wenn du mal einen Stich hast, Bienenstich, Wespenstich, Mückenstich, dann nimmst du einfach Spitzwegerich. Wenn du den nicht hast, nimmst du den Breitwegerich, zerkaust den richtig, die Zellen aufgespalten, drauf auf die Stelle, und innerhalb von einer halben Stunde ist der Stich beseitigt. Also da kannst du alle Eltern in der Kita oder sonst wie damit überraschen, wenn irgendwann mein Kind gestochen wird von der Biene. Hier kommt da an dem Spitzwegerich, tu drauf, und nach einer halben Stunde ist alles wieder in Ordnung.
Weil der dann was macht?
Also bei dem Stich werden ja bestimmte Stoffe freigesetzt eben in den Zellen, also vor allem Histamine. Und die machen eben diese Juckreiz, diese Quaddelbildung und all sowas, also dieses, ne, dass es anschwillt und so. Und die Iriduide hemmen die Ausschüttung von diesen Histaminen. Also es hat sozusagen auch eine antiallergische Wirkung.
In der Diskussion um Nebenwirkungen von und Resistenzen gegen Medikamente wird von Naturheilkundlern immer wieder darauf hingewiesen, dass der Mensch sich in seiner Evolution in mehreren Millionen Jahren an seine Umgebung und somit auch an pflanzliche Wirkstoffe angepasst habe. Das sei ein Vorteil in Bezug auf deren Verträglichkeit.
Laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes werden weit über 1 Milliarde Euro pro Jahr in Deutschland allein in Apotheken für pflanzliche Arzneimittel ausgegeben. Ähnlich groß und mit steigender Tendenz ist das Geschäft mit pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln.
Am 1. Januar 2018 trat die neue EU-Verordnung 2015-2283 in Kraft, die sogenannte Novel Food Verordnung. Diese soll Verbraucher vor den möglichen Risiken unter anderem von Lebensmitteln mit neuer oder gezielt veränderter Molekularstruktur, Lebensmitteln, die durch neuartige, nicht übliche Verfahren hergestellt wurden, und vielem mehr schützen.
Neuartige Lebensmittel im Sinn der Verordnung sind Lebensmittel, die vor dem 15. Mai 1997 in nicht nennenswertem Umfang in der Europäischen Union für den menschlichen Verzehr verwendet wurden.
Diese neuartigen Lebensmittel brauchen eine Genehmigung, um in der EU zugelassen zu werden. Um diese zu bekommen, müssen aufwendige und teure Untersuchungen durchgeführt und dokumentiert werden. Auch etliche traditionelle Heilpflanzen, wie beispielsweise einige Zistrosenarten, die zwar in Griechenland traditionell verwendet werden, aber im Rest von Europa nicht, fallen unter die Verordnung. Ihre Zulassung wäre aufwendig und teuer, und somit dürfen sie außer in Apotheken nur noch als Badezusatz verkauft werden.
Das kennen wir ja schon, das hatten wir ja schon mal zum Beispiel mit Stevia. Stevia war ja auch, ich glaube, 20 Jahre, 30 Jahre als Süßungsmittel hier verboten, ne? Wurde dann nur als Badezusatz verkauft. Und das fallen jetzt, also eigentlich alle ayurvedischen Pflanzen fallen darunter, alle chinesischen Pflanzen fallen darunter und eben so eine Pflanzen wie Zistrose. Und so fallen immer mehr Pflanzen raus, die du jetzt nicht mehr als Nahrungsergänzung kaufen kannst, weil die müssen immer draufschreiben, hier, nee, ist Badezusatz. Und das schreckt natürlich dann auch wieder Leute ab.
Das Interesse an der Natur ist groß, vor allem wenn sie schön verpackt und abgefüllt ist. Kritisch wird es dann, wenn zum Beispiel über Social Media Präsentationen Eigenbehandlungen erstellt werden und dabei nicht auf individuelle Anfälligkeiten geachtet wird, zum Beispiel in Bezug auf Allergien. Nicht alles, was man in der Natur oder im Internet findet, sollte nach dem Motto »kann ja nicht schaden« wahllos zu sich genommen werden. Dennoch kann das Wissen über die Pflanzen im Wald oder im Garten nutzbringend sein.
Zwei Trends sieht man. Das eine ist, dass die Menschen ja interessiert sind an der Heilwirkung von Pflanzen. Also wir haben ja tolle Medikamente und eine tolle Pharmazie. Aber wenn es natürlich geht, das ist doch für viele Menschen auch sehr interessant. Und dann wird da eben auch mal ein Salbeitee getrunken, statt gleich ein Schmerzmittel eingenommen. Und zum anderen haben wir ein steigendes Interesse an der Natur selber. Und die Leute gehen gerne in den Wald. Man interessiert sich dann eben auch ja für die Wildpflanzen, für die Pflanzen, die man sieht, die man anfassen kann, die man pflücken kann.
Jetzt kommen wir noch zu einer Pflanze, die mir auch sehr am Herzen liegt. Und das ist eine Pflanze, die haben die alten Griechen schon verwendet. Also es ist wirklich eine sehr traditionell verwendete Pflanze. Ich frage dich mal, kennst du die?
Schon tausendmal gesehen.
Aber. Also 2500 Jahre verwendet hier in Deutschland oder in Europa vor allem. Das ist die Schafgarbe. Auf Lateinisch heißt sie Achillea millifolium. Das ist die Pflanze, wenn es um Bänder, Sehnen geht und Entzündungen oder auch Wundheilpflanze, ist das die Pflanze schlechthin. Ne? Die braucht man einfach nur zerkauen und drauf tun. Ne? Ganz einfach.
Also heißt wieder, Kind schneidet sich das Knie auf oder stürzt?
Kannst genau, auch? Genau. Umschläge damit machen also oder ne, Verrenkungen, Verstauchungen, all diese Sachen, ne, sammelt man die Schafgarbe, macht einen Mousse draus, legt es drauf, ein Tuch drum gebunden oder ein Verband drum gemacht und einfach einziehen lassen. Ne. Ist natürlich auch super gut für Tee, verdauungsfördernd, leichte Bitterstoffe, Magen-Darm, super gut bei Magen-Darm-Erkrankungen. Also wirklich eine ganz tolle Pflanze. Bei uns auch so eine wie die Brennnessel, die einfach sehr breit arbeitet. Auch für die Niere gut, für die Leber gut, für die Galle gut, wundheilend. Also die hat so alles ein bisschen und auch so eine Pflanze, wo du einfach nichts falsch machen kannst. Ne? Keine Nebenwirkungen, lässt sich gut abbauen im Körper, ne? Und dann einfach sammeln, Tee machen und wenn man mal irgendwie was Schlechtes gegessen hat oder es liegt irgendwas wie ein Stein im Magen, macht man sich einen Tee davon, fertig.
All diese Pflanzenaufgüsse werden umgangssprachlich als Tees bezeichnet, auch wenn sie nichts mit der Teepflanze zu tun haben. Das ist zwar botanisch gesehen nicht korrekt, dient aber der Allgemeinverständlichkeit. Auf einen Tee aus Artemisia annua, dem einjährigen Beifuß, setzt auch der approbierte Pharmazeut Dr. Hans-Martin Hirt aus Winnenden in Baden-Württemberg. Er arbeitete von 1985 bis 1991 als Missionsapotheker in Zaire, der heutigen Republik Kongo in Zentralafrika.
Und war dort zuständig für eine bessere Arzneimittelversorgung für 400.000 Leute. Und habe dann schnell gesehen, dass es eine unlösbare Aufgabe ist.
Hirt sah viele Menschen an Malaria sterben. Moderne Medikamente waren meist zu teuer. Abgesehen davon sind auch heute noch in Afrika viele gefälschte Präparate im Umlauf. Der deutsche Apotheker suchte nach alternativen Möglichkeiten und sprach mit Einheimischen auch über traditionell verwendete Heilpflanzen. Ein Gärtner berichtete ihm von Artemisia annua.
Und dann sagte der Gärtner zu mir, das ist die Hoffnung Afrikas gegen Malaria.
Hirt recherchierte, forschte und sammelte alles an Informationen über diese und andere Heilpflanzen und ihre Verwendung. Und gründete einen Verein namens Anamed.
Meine dortigen Mitarbeiter und ich sind dann am 25. Januar 1986 zusammengesessen an einem Lagerfeuer mitten im Urwald im Kongo und haben diese Aktion Natürliche Medizin gegründet, in der Hoffnung, damit die lokalen Heilpflanzen besser zu nutzen.
Mit seinem Verein unterstützt Hirt seitdem Menschen in Malaria-Gebieten beim Anbau von Heilpflanzen, vor allem Artemisia annua. Hilfe zur Selbsthilfe.
Uns wurde klar, dass das Wissen der Bevölkerung so groß ist, dass man da eigentlich nicht anders kann, als dieses Wissen einzuarbeiten, beziehungsweise die Vorteile der traditionellen Medizin mit den Vorteilen der westlichen Medizin zu verknüpfen. Die Vorteile von der westlich geprägten Medizin ist natürlich die Hygiene, die Angabe von der Haltbarkeit, die genaue Dosierung. Die Vorteile der traditionellen Medizin ist natürlich die, dass die Heilpflanzen vor Ort wachsen und preisgünstig bis ganz kostenlos sind.
Und vor allem das ist in Entwicklungsländern relevant. Der Hauptwirkstoff des einjährigen Beifuß, das Artemisinin, ist mittlerweile gut erforscht. Auch in der Medikamentenherstellung wird es als einer der wenigen Stoffe heute noch aus der Pflanze gewonnen und nicht synthetisch hergestellt. Dass Artemisinin wirkt, belegen zahlreiche Studien. Wie genau, ist eine Frage, mit der man sich auch am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam beschäftigt. Professor Peter Seeberger ist Chemiker und der Direktor des Instituts.
Was mich, und ich sage es ganz ehrlich, immer verwundert hat und gestört hat von Anfang an, war die Tatsache, dass wenn Sie Literatur lesen, man sagt, dass das Artemisinin oder die Beifußextrakte gegen alles helfen. Ja, die helfen gegen Malaria und die helfen gegen Viren und die helfen gegen Krebs. Es gibt eigentlich nichts, wogegen sie nicht helfen. Und da stellt sich natürlich für den Chemiker mich die Frage, entweder ist es alles Blödsinn oder aber es gibt da einen Mechanismus, der bei vielen Prozessen im Leben eine große Rolle spielt und das eben dort das Artemisinin angreift.
Durch die Corona-Pandemie und die Suche nach wirksamen Gegenmitteln wurde die Forschung weltweit intensiviert. Auch im Institut von Professor Seeberger.
Wir konnten zeigen, dass Artemisinin die Platzierung eines kleinen Fettkette, der sogenannten Palmethylierung, an Eiweißstoffen blockiert. Damit kann Artemisinin gegen Krebs, aber auch virale Erkrankungen eingesetzt werden.
Soweit die Theorie. Doch auch in der Praxis gibt es vielversprechende und eindeutige Studien, sagt der Wissenschaftler.
Zum einen konnten Kolleginnen am Marquis Cancer Center in Kentucky in den USA zeigen, dass Frauen mit Eierstockkrebs, wenn sie dreimal am Tag Tees aus speziellen Beifuß einnahmen, diese sehr gut vertragen haben und dass die Rückkehr von diesem sehr komplizierten Krebs weniger wahrscheinlich war als in Frauen, die keinen Tee einnahmen. Basierend auf diesen Erkenntnissen hat das gleiche Krebszentrum diese Tees jetzt genommen, um männliche Patienten mit Prostatakrebs zu behandeln. Unabhängig davon haben Forscher in Madagaskar gezeigt, dass in einer klinischen Phase 3-Studie Personen, die mit artemisininhaltigen Beifußpräparaten behandelt wurden, keine schweren Verläufe und keinen Tod durch Covid erlitten haben.
Auch Apotheker Hans-Martin Hirt sagt, mit einer Therapie durch Tees aus den getrockneten Blättern der Pflanze habe sein Verein überall auf der Welt, vor allem bei Malaria, gute Erfahrungen gemacht.
Wir haben eine Pflanze vor uns, die 10 Substanzen gegen Malaria beinhaltet, 14 Substanzen gegen Schmerzen, 4 gegen Fieber, 23 gegen Krämpfe, 18 Beruhigungsmittel, also eine ganze Apotheke. Und diese Pflanze wird nun verachtet von der WHO, ich kann es nicht anders sagen. Und dafür nimmt man einen einzigen Wirkstoff, das Artemisinin.
Hirt meint, die WHO sollte lieber auf die komplette Pflanze als auf einen einzelnen ihrer Wirkstoffe setzen. Die Komplexität der Vorgänge in der Natur werde sonst ignoriert.
2004 hat die WHO die Artemisinin-Therapie zur gültigen Richtlinie bei Malaria gemacht und bereits 2006, also 2 Jahre später, hat die WHO auf einmal vor ihren eigenen Ratschlägen gewarnt. Das gibt Resistenzen, das ist eine Monotherapie. Wir müssen eine Kombinationstherapie machen, also ein zusätzliches Medikament noch beifügen, in dem Fall des Lumefantrin, ein Antibiotikum, sodass wir dann eine Kombinationstherapie machen. Oder mit anderen Worten, erst gab es die Kombinationstherapie aus der Natur, die wurde dann verachtet, dann hat man die Monotherapie gemacht, dann hat man gesehen, die funktioniert nicht, dann hat man gesagt, dann müssen wir wieder eine Kombinationstherapie machen. Aber natürlich eine industrielle, weil mit der Natur Kombinationstherapie man ja kein Geld machen kann.
Das Internet ist voller Erfahrungsberichte von Menschen, die Artemisia annua in ihren Gärten anbauen und bei verschiedenen Krankheiten einsetzen. Auch bei Tieren scheint die chinesische Heilpflanze mit Erfolg genutzt zu werden. Dass die Pflanze eine enorme Wirkung haben kann, ist belegt. Gerade deshalb aber sei Vorsicht geboten, sagt Professor Andreas Michalsen.
bei Artemisia wissen wir, dass es bei Malaria eine Wirkung hat. Daraus kann man ganz klar ableiten, dass es eine biologisch starke Wirkung hat. Ne? Das sind schon ernste Erkrankungen, über die wir sprechen. Da würde ich jetzt nicht freistilmäßig unterwegs sein, da würde ich nochmal ein bisschen abwarten, die Forschung. Ne? Und deswegen würde ich jetzt nicht so beiläufig mal sagen, ja, das futtert man mal so die ganze Zeit weg. Weil das darf man einfach auch nicht vergessen, Pflanzen können schon auch giftig sein. Ne? Und man kann sie auch überdosieren. Es ist jetzt nicht so, dass das alles nur sanfte Medizin ist und es gibt viele Beispiele, ne? Oder Johanniskraut, das ist eine tolle Pflanze gegen Depression, aber es hat eine Wirkung auf die Leber, auf die Enzyme und kann deswegen den Abbau anderer Medikamente beeinflussen, kann zum Beispiel dazu führen, dass die Pille nicht mehr wirkt. Man muss schon sich im Klaren sein, dass diese Heilpflanzen auch vielseitige Wirkungen haben.
Auch in der Natur gilt der Satz von Paracelsus, allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift sei. Wer das bedenkt und weiß, was wofür eingesetzt werden kann und für sie oder ihn medizinisch auch ratsam ist, der kann sich in der Apotheke der Natur gut bedienen.
Und der Mediziner sagt mal, wer heilt, hat recht. Das ist natürlich was, wo man auch vielleicht lernen können. Ich muss es ehrlich zugeben, als Chemiker und jemand, der mit Pharmazeutika und Impfstoffen arbeitet, bin ich natürlich auch immer, der sagt, Mensch, es muss immer ein Reinstoff sein. Aber wenn wir uns überlegen, wo die meisten Dinge herkamen, mit denen wir uns über Jahrtausende selbst behandelt haben, dann kamen die ja typischerweise aus Pflanzen.
Ich freue mich, dass das Thema so Raum greift, aber man muss auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Und deswegen bin ich ein Freund der sogenannten rationalen Phytotherapie, so heißt es. Also das heißt, die Pflanzenheilkunde, die rational arbeitet, die sich anschaut, haben wir da Studien, gegen was wirkt es, wie oft und wie viel muss man davon einnehmen.
Gute Unkräuter, Ergänzung oder Konkurrenz für die Pharmaindustrie. Autor und Produktion Elmar Krämer. Sprecherin und Sprecher Barbara Becker, Andreas Sparberg und der Autor. Redaktion Carsten Burtke. Deutschlandfunk Kultur 2024.